So schön, dass ihr Kinder noch da seid. Ich habe noch eine Frage an euch. Wisst ihr, wie Charakter aussieht? Nee? Ja, das stimmt. Charakter kann man nicht sehen. Aber es gibt unsichtbare Dinge, die man sichtbar machen kann. Spannend, oder? Und ihr werdet euch heute im Kindergottesdienst mit jemandem befassen. Das wird ganz spannend. Aber auch die Erwachsenen werden sich heute mit jemandem befassen, der Charakter hat. Und sagen wir mal, also der eine, und das ist Josef aus dem Alten Testament. Sagen wir, das hier ist Josef. Und das hier, heißt hier irgendjemand Eddie? Keiner Eddie? Okay, dann nehme ich den hier. Das ist der Eddie. Also, hallo Eddie. Und die beiden sind so normal durchs Leben unterwegs und es kommt, wie es kommt. Einmal geangelt. So, bin wieder da. So, passt's? Okay. Dann kommen auch Dinge, die sehen rosarot oder lila aus, ganz toll. Versuchung, irgendwas, was nicht gut ist, und das testet unseren Charakter. Das kommt jetzt hier zum Eddie in sein Leben und es macht was. Der Charakter eines Menschen, den kann man sehen, wenn man sieht, wie er auf schwierige Situationen reagiert, wie er auf Versuchung reagiert. Und der Eddie kriegt ein bisschen Versuchung ab und er verändert sich. Seine Persönlichkeit verändert sich. Und jetzt haben wir ja den Josef aus dem Alten Testament. Hattet ihr bestimmt auch schon mal im Kindergottesdienst oder in der Kinderbibel gelesen. Was meint ihr? Wie wird er reagieren, wenn die Versuchung kommt? Wenn die Sünde kommt? Ja? Oh, Professorenkind. Der Josef hat einen starken Charakter. Seine Liebe zu Gott. Sein fest verwurzelt sein in Gottes Wort und seine Wertmaßstäbe, die helfen ihm, egal wie viel Versuchung kommt, er verändert sich nicht. Er bleibt stabil. Er ist, bleibt gleich. Und bevor ihr jetzt in den Kindergottesdienst geht und da euren Gottesdienst erlebt, darf ich noch für euch beten. Jesus, ich danke dir für so viele Männer und Frauen Gottes, von denen wir lernen können und was ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Und ich bitte dich, dass du die Kinder jetzt segnest und ihnen eine richtig gute Zeit mit Henoch und dem Team schenkst. Segne sie und segne uns. Danke dafür. Amen. So. Ein Drink gefällig? Magst du nur einen kleinen Schluck? Nur einen kleinen Schluck! Na gut. Also, hier ist Charakter vorhanden, das ist schön. Im Oktober haben wir angefangen, uns mit Josef und seiner Problemfamilie zu beschäftigen. Wir haben gesehen, dass Josef mit seiner Familie nicht gerade die besten Ausgangsvoraussetzungen hatte, auf schwierige Situationen richtig zu reagieren. Er hatte nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen, auf geraden Wegen unterwegs zu sein und einen gesunden Charakter zu entwickeln. Seine Familie ist geprägt von Manipulation, Hinterlist, Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit, von sexuellen Verirrungen und Verwirrungen, von Hass und Bitterkeit und Passivität. Auch haben verschiedene Menschen schlechte Entscheidungen über Josef getroffen. Aber wir haben gelernt, du wirst nicht durch die Entscheidungen von anderen ruiniert. Wenn jemand eine Entscheidung über dich trifft, dann kannst du eine Entscheidung über seine Entscheidung treffen. Wir haben auch gesehen, Gott lässt sich das Ruder nicht aus der Hand nehmen. Wir haben gesehen, wie Gott sogar Leid benutzt, um Menschen zu seinem guten Ziel zu führen. Wie Gott Menschen wertschätzt und neu macht, die in der Gesellschaft nichts gelten. Wie Gott zum Beispiel Frauen, die in ihrem Umfeld keinen Wert haben, aufwertet ihren Wert zeigt, dass sie geliebt sind. Wir haben von Josefs Arbeitsmoral gelernt, die aus seiner Freundschaft mit Gott kam. Und wir haben vom Gesetz von Saat und Ernte gehört und bei Josef gesehen, dass Gott die Hauptrolle im Spiel seines Lebens gespielt hat und dass ihm das Hoffnung und Perspektive und Mut gegeben hat und praktisch geholfen hat. Wir haben viel von Josefs Vater, von Jakob gehört. Und was es für Auswirkungen hat, wenn man sich und seine Entscheidungen von Angst lenken lässt. Wir haben gesehen, wie wir mutige Menschen werden können und wie frühere Fehlentscheidungen unser Leben kompliziert machen, unseren Mut zerstören. Verschiedene Beziehungsprobleme und wie wir damit fertig werden können. Und wir haben gesehen, was auch zum heutigen Thema passt. Attraktive Angebote sind nicht immer ein Fingerzeig Gottes. Attraktive Angebote sind nicht immer ein Fingerzeig Gottes oder ein Angebot Gottes. Wir haben über falschen inneren Frieden gesprochen und wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie wir einen starken, einen guten, festen Charakter bekommen. Kleine Zusammenfassung, wem das nicht reicht. Auf der Homepage, im Podcast und bei YouTube findet ihr die Predigten nochmal. Heute geht es also um das unmoralische Angebot, das Josef bekommt. Einige haben lange darauf gewartet. Endlich ist es soweit. Ja, gut. Frage, wie alt war Josef in dieser Situation? Wir lesen in 1. Mose 41, dass Josef 30 war, als er Premierminister wird. Dann aus Kapitel 40 wissen wir, vorher hatte er 2 Jahre im Gefängnis gesessen. Also 30 minus 2, die Kinder sind schon draußen. Also 28, als er, die meisten Kinder, ein paar sind noch da, sehr schön. Und nicht mehr ganz Kinder, sondern Teenager und Geburtstagskinder. Okay, wie lange vorher Josef gesessen hat, das wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich nicht länger als 1 bis 2 Jahre, also muss er so Mitte bis Ende 20 gewesen sein. Und die letzten Worte des Predigttextes aus 1. Mose 39,6 vom letzten Mal hießen: Josef war ein gut aussehender junger Mann. Also stellt ihn euch ungefähr so vor wie, naja, stellt ihn euch einfach vor. Und unsere heutigen Verse aus 1. Mose 39, die bringen eine weitere, unerwartete und unverdiente Wendung im Leben von Josef. Habt ihr eure Bibeln dabei? Dann seid dabei und auch sonst. Josef war ein gut aussehender junger Mann. So kam es, dass Potiphas Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf: Komm mit mir ins Bett. Josef wies sie ab: Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Einmal hatte Josef im Haus zu tun. Niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte: Komm jetzt mit ins Bett. Er riss sich los und lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als sie merkte, dass Josef fort war und sie sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte: Seht euch das an! Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien, und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Auch zu ihm sagte sie: Dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast, drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben. Und als ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Josef war nun im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen. Und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du heute genauso präsent bist wie damals. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest und dass du unser Herz und unseren Charakter positiv prägst an diesem Morgen. Danke dafür. Amen. Lasst uns also zunächst den Charakter von Frau Potiphar anschauen. Wir wissen nicht ihren Namen, deswegen nenne ich sie einfach so. Sorry, Ladies. Also lasst uns den Charakter von Frau Potiphar und von Josef anschauen. Und dann soll es darum gehen, warum Josef auch in dieser Lage, in der Situation, in der Lage war, standhaft zu bleiben, richtig zu reagieren. Und in den Versen 10 bis 12 sehen wir Frau Potiphas Charakter. Sie will ihn zum Ehebruch verführen und sie bleibt jeden Tag dran. Das war wahrscheinlich kulturell normal. Es gibt ägyptische Fresken aus der Zeit, die deutlich machen, dass das Land eine Nation von Ehebrechern war. Das war Kultur. Also ist das Verhalten von Frau Potiphar nicht besonders überraschend. Und auch, weil ihr Mann Eunuch war, um der Frau vom Pharao nicht zu nahe zu kommen. Das heißt, zwischen Potiphar und seiner Frau lief nichts. Das heißt, ja, und in Vers 6 sehen wir, der Josef, der sieht richtig hammermäßig aus. Sieht gut aus. Und normal sollte er ja leichte Beute für die Frau sein. Ja, Mann, sie ist der Chef. Sie steht über ihm. Und sie ist auch nicht besonders taktvoll. Eher etwas überraschend direkt. Komm mit mir ins Bett. Und sehr hartnäckig. Tag für Tag, heißt es in Vers 10. Tag für Tag redete sie auf Josef ein. Und wir wissen nicht genau, wie lange das war. Aber es gibt hebräische Kommentare aus dem 1. und 2. Jahrhundert, die sich auf mündliche Überlieferungen stützen und sagen, über ein Jahr lang ging das. Tag für Tag für Tag. Das ist keine biblische Aussage, deswegen will ich mich darauf nicht festnageln lassen. Aber offensichtlich war es eine lange Zeit. Besonders für einen gut aussehenden Single, der weit weg von zu Hause und keinem Menschen Rechenschaft schuldig ist. Okay, außer Potiphar, aber der hatte vielleicht kein großes Problem damit, wenn das kulturell so ganz normal ist. Das ist doch für keinen normal gebotenen Mann einfach, da richtig zu reagieren und zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Am Anfang, da ist Frau Potiphar ja sehr verlockend und einladend und später wird sie fordernd, bis dass sie körperlich übergriffig wird, angriffig wird, zupackt. Glücklicherweise berichtet uns die Bibel nicht weitere Details, was sie alles inszeniert, um Josef irgendwie ins Bett zu kriegen. Wahrscheinlich hat sie organisiert, dass sie Josef allein im Haus hat, hat die anderen Sklaven irgendwie aufs Feld geschickt oder so. Und es ist davon auszugehen, dass sie diese Masche immer und immer wieder organisiert hat. Und als sie später vor den anderen Sklaven ihre Mitleidstour fährt, da denken die wahrscheinlich, ja, ja, schon wieder. Denn der Charakter eines Menschen bleibt selten lang verborgen. Der Charakter eines Menschen kommt oft schnell ans Licht. Jetzt Frage, was sind die Anreize für Josef? Ich meine, es ist mehr als nur der körperliche Reiz. Der schottische Theologe Marcus Dodds hat schon im 19. Jahrhundert über diesen Abschnitt gesagt, es wird zu wenig beachtet, besonders bei jungen Männern, die es am meisten beachten sollten, dass man sich in einer solchen Versuchung nicht nur vor dem Sinnlichen schützen muss, sondern auch vor zwei tiefer liegenden Tendenzen. Erstens, das Verlangen nach liebender Anerkennung und zweitens, das Verlangen nach weiblicher Liebe, Bewunderung und Hingabe. Was ich will, dass wir hier sehen, Lust will nicht nur unseren Körper vereinnahmen, Lust will auch unseren Stolz. Ja, hier geht es auch um körperliche Versuchung. Also darum, auf antigöttliche Weise die Lust des Körpers zu befriedigen. Und das geht nicht nur im sexuellen Bereich. Das geht auch mit Essen, Trinken, mit einem Adrenalinkick und so weiter. Die Bibel nennt das dann die Lust des Fleisches. Und bitte versteht mich nicht falsch, die Bibel ist nicht gegen Genuss. Frank hat es schon erwähnt, wir hatten einen Vers aus Nehemia auf der Ältestentagung, wo es darum heißt, wir werden dazu aufgefordert, leckere Getränke zu trinken, leckeres Essen zu essen. Gott hat die schönen Gefühle geschaffen. Also gibt es ein gesundes Genießen und das Gegenteil, was eben die Bibel als Lust des Fleisches bezeichnet. Aber es gibt auch noch die Lust, falschen Stolz zu befriedigen. Die Versuchung auf antigöttliche Weise, das Denken zu befriedigen. Eine Verlockung zur falschen Freiheit. Und Freiheit ist verlockend. Hier gibt es einige freiheitsliebende Menschen unter uns. Ich zähle auch dazu. Und Gott hat uns geschaffen, dass wir frei sein sollen. Freie Menschen sein dürfen, das ist herrlich. Wir dürfen frei sein, von Herzen für Gott zu leben. Und darin liegt ein Schlüssel für ein erfülltes Leben. Aber wir haben eine sündige Natur, die uns runterzieht und versucht, zu einer falschen Freiheit zu manipulieren. Eine Freiheit, das zu tun, was wir tun wollen. Eine hemmungslose Freiheit, unabhängig von jeglicher Begrenzung, Beschränkung oder Zurückhaltung. Ich bin mein eigener Herr. Ich kann machen, was ich will. Ich komme damit durch. Ich habe das Ergebnis im Griff. Ich weiß doch, wie ich mich durchmogle. Ich stehe über meinem Chef, über meinen Lehrern, über meinen Eltern. Setze es selber ein. Ich stehe über den Regeln. Leute, das riecht nach Freiheit, aber es ist Sklaverei. Das ist Sklaverei, weil es uns wegreißt aus der Freiheit. Es reißt uns aus der Freiheit, Gott nah zu sein, Gott anzubeten. Es entfernt uns aus der Freiheit, Gott zu genießen, Gott zu lieben und unseren Nächsten, was uns selbst ganz viel gibt, was für uns selbst das Beste ist. Deshalb reicht es nicht, wenn ich mit Leuten rede, die in der Lust gebadet zu haben, die in der Lust gebadet haben, ihnen zu sagen, dass sie von der Lust versklavt worden sind. Es reicht nicht, ihnen aus moralischer Sicht zu sagen, ob es hier oder dort okay ist, der Lust nachzugehen. Das ist nicht die einzige Gefahr, die hier lauert. Eine Gefahr von der Versuchung ist es, etwas Unmoralisches, etwas Böses zu tun. Und die andere ist der Stolz des Lebens. Ich kann das damit tun, ich kann das tun und damit davonkommen. Ich bin besser als der Rest. Leute, wir Menschen, wir müssen auch für unseren Stolz Rechenschaft ablegen. Wir müssen für unseren Stolz Rechenschaft ablegen, der das Böse antreibt. Und wenn du damit kämpfst, wer Autorität über dich hat, egal ob das deine Eltern sind, Lehrer, Behörden oder dein Boss, wenn du ein Problem damit hast, Autoritäten anzuerkennen, dann wirst du sehr leicht auch ein Problem mit der Lust haben. Der Lust zu widerstehen. Weil ein verlorener Kampf gegen deinen Stolz die beste Vorbereitung ist, auch gegen die Lust zu verlieren. Ein stolzer Mensch sagt, ich muss nicht tun, was Gott sagt. Ich kann tun, was ich will. Und ich komme damit davon. Ich bin schon groß, ich fühle mich ja so frei. Das ist der Charakter dieser Frau oder von Eddie meinetwegen. Und bei dieser Frau, als es nicht so läuft, wie sie will, da fängt sie an zu lügen und schiebt die Schuld in die Schuhe von Josef. Aber schwenken wir den Scheinwerfer wieder zurück zu Josef und seinem Charakter. Josef, der hat eine Menge Mut. Das begeistert mich, das fasziniert mich, das will ich auch. Also, was macht er in dieser Situation? Der Josef haut ab. Und manchmal ist Flucht der beste Weg. Im Neuen Testament lernen wir, flieht der Sünde. Manchmal hilft es nicht, zu beten, ah Gott, die Versuchung ist so stark und auch das würde sich ja so schön anfühlen und Herr, hilf mir da raus und ich fixiere mich auf das, was ich eigentlich gar nicht will. Nein, manchmal muss man seine Schuhe in die Hand nehmen und weggehen. Und bevor wir Josefs Mut weiter anschauen, wie genau hat Josef auf Frau Potiphar reagiert? Schauen wir nochmal in Vers 8. Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Was wir sehen, wenn du auf Verführung nicht reinfallen willst, dann brauchst du einen klaren Blick für die Realität. Und die Realität ist, diese Frau ist nicht seine Frau. Simpel, oder? Und ein Mann geht nach Gottes guter Schöpfungsordnung nur mit seiner Ehefrau ins Bett. Selbst in seiner Fantasie tut er es nur mit seiner Ehefrau. Und wer denkt, er könnte es anders machen und ohne dabei irgendwelchen Schaden zu erleiden oder zu produzieren, das ist Fantasie. Und Josef sagt, ich weiß, was zu mir gehört und was nicht. Und du gehörst nicht zu mir, du gehörst zu deinem Mann. Wenn wir also richtig auf Reize reagieren wollen, brauchen wir einen klaren Blick für die Realität. Und Josef konzentriert sich auf seine Verantwortung gegenüber Potiphar. Mein Herr hat mir alles anvertraut. Ich kann ihn doch nicht belügen, nicht betrügen. Und dann zeigt er die noch tiefer liegende Verantwortung, seine Verantwortung gegenüber Gott. Das wäre ein großes Unrecht, es wäre große Sünde gegenüber Gott. Darüber denke ich nicht mal nach. Aber denken wir noch mal nach. In der Kultur, da wäre es doch eigentlich okay. Und Josef ist in seinem Umfeld der einzige Gläubige. Und diese Frau hat große Macht. Es ist doch ein krasser Reiz für seinen Stolz, dass von allen Sklaven gerade er mit der Frau vom Chef ins Bett kann. Eine neue Stellung, Machtposition, davon hat er doch immer geträumt. Alle verbeugen sich vor ihm und jetzt wären es zumindest die anderen Sklaven und die Frau vom Chef. Das kitzelt doch den Stolz, oder? Vielleicht hat es sogar Gott so geführt. Ich hoffe, es fällt euch schwer, das zu glauben, aber so argumentieren manche Leute heute, die sich Christen nennen. Und wisst ihr, wie weh das tut, wenn man ihnen sagen muss, was sie nicht hören wollen? Wenn sie sich die Ohren zuhalten und sagen, du willst mir nur den Spaß verderben. Vielleicht ist es ja doch von Gott. Vielleicht ist es ja doch gut. Und jetzt könnte ich konkrete Beispiele nennen. Und einige enden besser, viele schlechter. Ich erspare euch die Beispiele, aber in der Begleitung von diesen Menschen merke ich immer wieder, was wir von Josef und in der Bibel lernen können, ist absolut relevant für uns und unseren Alltag. Was wir von Josef und in der Bibel lernen können, ist absolut relevant für uns und unseren Alltag. Und die Nähe zur Josef-Geschichte und meinem Umfeld hat mich mal so geschockt, dass ich wie gelähmt war. Selbst am nächsten Morgen war ich noch wie betäubt. Dann habe ich beim Frühstück meine Bibel aufgeschlagen und der erste Vers, den ich gelesen habe, war Lukas 17,1. Er, Jesus, sprach zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Wamm! Kennt ihr das, dass Gottes Wort irgendwie so richtig reinhaut, gerade in die richtige Situation reinspricht? Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Und dann macht Jesus weiter. Aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängt und ihn ins Meer wirft, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall, zur Sünde verführt. Hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und ich bin sehr dankbar, dass die zwei Leute, an die es mir um den Tag ging, scheinbar einen guten Weg eingeschlagen haben. Die richtige Reaktion, Chemieexperiment, merkt euch Reaktion, die richtige Reaktion ist so wichtig. Und bei Josef ist die Versuchung extrem stark. aber er behält einen kühlen Kopf, einen klaren Blick für die Realität. Für Josef steht fest, das läuft nur mit meiner Frau, die ich hoffentlich irgendwann mal finden werde. Leute, wenn wir das so einfach nehmen würden, hätten wir viel weniger Probleme. Okay, so einfach ist das nicht, das weiß ich auch. Aber es geht. Es geht umso besser, je näher wir mit Gott verbunden sind, je näher wir mit Jesus verbunden sind. Je mehr ich meine Bedürfnisse von Jesus füllen lasse. Das habe ich auch als Single jahrelang erlebt. In Zeiten, wo ich ganz intensiv mit Jesus verbunden war. Da konnte ich gut auch enthaltsam leben. Und in Zeiten, wo ich mehr für mich gelebt habe, wo Jesus mehr so eine Nebenrolle gespielt hat, da war es fast unerträglich. Also schauen wir nochmal auf Josefs Charakter und seinen Mut. Josefs Nein ist nicht halbherzig. Er sagt nicht Nein, sorry, und er sagt Nein zu einer sehr einflussreichen Frau. Er weiß, dass sie ihn absägen könnte. Woher also bekommt er diesen Mut? Mut taucht nicht plötzlich aus dem Nichts auf. Josef lebt nicht jahrelang nach dem Lustprinzip und irgendwann, als es drauf ankommt, hat er den Mut, seinen Mann zu stehen. So läuft das nicht. Mut will gezüchtet werden, Mut will genährt werden, Mut wird aufgebaut. Petrus sagt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ja, wir werden durch den Glauben gerettet. Wir müssen es uns nicht verdienen oder erarbeiten, Kinder Gottes zu sein oder zu werden. Aber eine Folge des lebendigen Glaubens ist es, dass wir bestimmte Dinge tun, die unseren Charakter zum Guten wachsen lassen. Und Mut ist eben eine der Sachen, die daraus wächst. Und ich glaube, keiner von uns möchte nicht mutig sein. Und Mut wächst bei jeder bestandenen Glaubensherausforderung. Immer wenn wir dem Bösen widerstehen, dann wächst unser Mut. Und Josef, der hatte reichlich Chancen, seinen Mut zu trainieren. Ihr erinnert euch noch an das, was wir schon hatten. Und wenn wir dem Bösen nicht widerstehen, dann werden wir immer schwächer, dann werden wir immer feiger. Wir fühlen uns vielleicht wie Helden, so wie Josef sich hätte fühlen können, wenn er mit der Frau von seinem Chef durchbrennt. Aber Gott sei Dank, bei ihm sind die Sicherungen nicht durchgebrannt. Wir müssen den Mut haben, Nein zu sagen, wenn etwas falsch ist. Sogar in der Gemeinde. In unserer Gesellschaft, da schwindet immer mehr der Mut, aufzustehen und zu sagen, wenn etwas falsch ist. Man orientiert sich ja großteils noch an den Gesetzen. Aber alles, was nicht verboten ist, muss ja wohl erlaubt sein. Und diese Einstellung, die macht unsere Gesellschaft kaputt. Und so treffen auch Christen oft Entscheidungen nur nach dem, was legal, was erlaubt ist. Anstatt zu fragen, ist etwas gut? Ist das richtig? Ist das förderlich? Unter Christen wird diskutiert, wenn du mir nicht anhand der Bibel ausdrücklich zeigst, dass das verboten ist, mache ich es. Leute, mit dieser Einstellung, wir schneiden uns ins eigene Fleisch. Paulus sagt, es gibt Dinge, die sind vom Gesetz nicht verboten. Die Bibel verbietet sie nicht ausdrücklich. Aber sie sind nicht hilfreich. Sie tragen nicht dazu bei, dass ich näher an Jesus rankomme, dass ich ihn besser kennenlerne, dass ich eine erfülltere, tiefere Beziehung mit ihm habe. Paulus sagt, es gibt viele Dinge, die sind nicht verboten. Die können uns aber gefangen nehmen, sie können uns versklaven, sie können uns süchtig machen. Und ich, sagt Paulus, ich werde mich nicht davon fesseln lassen. Es gibt viele Dinge, die erlaubt sind, aber sie sind ein Stolperstein für andere. Für mich sind sie vielleicht okay, aber für andere ein Problem. Dann lasse ich die Finger davon. Das heißt, wenn wir Christen sind, dann werden wir vieles nicht tun, vieles bewusst nicht tun, was nicht verboten ist. In Philipper 1 betet Paulus: Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Recht ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Er betet, dass sie unter den Dingen, die erlaubt sind, die richtigen Entscheidungen treffen. Josef war so klar auf Gott ausgerichtet, dass er sich dem Bösen entgegenstellt. Er hat die Gerechtigkeit vorangetrieben. Frage: Wo kommt das her? Das kam daher, dass er viel Schwieriges erduldet hat, weil er Gott auch beim massiven Druck treu geblieben ist. Jakobus lehrt uns, dass bestandene Prüfungen und Versuchungen uns stärker machen und standhaft machen. Hatte Josef Prüfungen und Versuchungen? Reichlich. Seine Brüder hatten sich über ihn lustig gemacht, als er noch zu Hause war. Dann haben sie ihn als Sklaven verkauft. Die Herausforderung des Sklavendaseins, was er nicht gewohnt war als Lieblingssohn seines Vaters. Und jetzt Frau Potiphar. Der Josef, der erträgt viel. Und das macht ihn zu einem Gottgefälligen, zu einem mutigen Menschen. Und woher hatte die Josef die Fähigkeit, das alles zu ertragen? Durch seine Selbstbeherrschung, durch seine Nähe zu Gott. Seine Nähe und Hilfe, die Gottes Nähe und Hilfe, die konnte ihm helfen, auch diese Wünsche, diese Sehnsüchte oder diese Verlockungen damit richtig umzugehen. Und Josef hätte dem äußeren Druck der Versuchung nicht widerstehen können, wenn er nicht gelernt hätte, dem inneren Druck der Versuchung zu widerstehen, bevor der äußere Druck kam. Josef hätte es nicht geschafft, dem äußeren Druck der Versuchung zu widerstehen, wenn er nicht gelernt hätte, dem inneren Druck zu widerstehen, solange es noch gar keinen äußeren Druck gab. Josef musste lernen, wie er seine Zunge und sein Temperament beherrscht, als seine Brüder ihn niedergemacht haben. Als Sklave musste er seinen Appetit zügeln. Die ismailitischen Sklaventreiber, die hatten keine hebräische Speisekarte an Bord. Und Josef war das so nicht gewohnt von zu Hause. Da wurde er verwöhnt. Aber jetzt musste er lernen, seine Wünsche zurückzustellen. Und wisst ihr, es schadet uns gar nicht, mal unsere Wünsche zurückzustellen. Okay, ich muss zugeben, auf dem Fadi-Lager habe ich schon manchmal gedacht, so ein schönes Frühstücksbuffet wäre mir jetzt lieber als Haferschleim. Sorry, darf man ehrlich sein? Aber es schadet gar nicht, mal auf etwas zu verzichten, was man gerne hat und was auch nicht verboten ist. Nicht umsonst ist auch die Adventszeit früher mal eine Fastenzeit gewesen. Also, es kann uns helfen, bewusst auch mal auf was zu verzichten, was wir sonst genießen. Es kann uns helfen, bewusst mal Wünsche unerfüllt zu lassen. Und es schadet uns auch nicht, einen Vorgesetzten zu haben, der klare Regeln hat. Was daraus wächst, nennt man Frustrationstoleranz. Eins meiner Lieblingsworte, aber nur in der Theorie. Du wirst niemals einen festen christlichen Charakter bekommen, wenn du nicht lernst, dein eigenes Herz zu beherrschen. Du wirst niemals einen festen christlichen Charakter bekommen, wenn du nicht lernst, dein eigenes Herz zu beherrschen. Und woher kam dieser Charakter bei Josef nochmal? Er kam von seiner Hingabe und Verbindlichkeit zu Gott und seinen Maßstäben. Wenn wir Nein zu großen Versuchungen sagen wollen, dann müssen wir ein noch größeres Ja zu Jesus Christus sagen. Ein Mann mit einer kanu-großen Seele, einem kanu-großen Charakter, der wird leicht von den Wellen der Sinnlichkeit umgeworfen. Aber ein Mensch mit einer Seele im Format eines Flugzeugträgers, der schippert durch die Wellen der Sinnlichkeit, ohne vom Kurs abzukommen. Große Boote ertragen große Wellen. Kurzfristig hilft es einem Kanu, einen Außenbord, wie sagt man, einen Ausleger zu haben, dass man nicht umkippt. Eine Zweierschaft, einen Hauskreis, das ist gut. Und auf Dauer müssen wir, brauchen wir aber ein größeres Boot. Und ein Mensch, der seiner Lust nachgeht, der entfacht sie damit noch mehr. Er entfernt sich von Gott und wird deshalb noch schwächer, dem Reiz der Versuchung zu widerstehen. Er ist in einem schrumpfenden Boot und die Wellen der Versuchung werden höher und höher. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Es gibt für jeden Menschen die Möglichkeit, sich wieder Gott zuzuwenden, Vergebung zu bekommen, einen Neuanfang zu erleben. Es gibt für jeden Menschen die Möglichkeit, sich wieder Gott zuzuwenden, Vergebung und Befreiung zu erleben. Das ist keine gute Nachricht. Und der einzige Weg, wie wir in dieser Kultur bestehen können, egal ob Mann oder Frau, wir brauchen ein größeres Boot. Sag ein kompromissloseres Ja zu Jesus. Und es gibt keine neutrale Zone zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Und Jesus sagt, entweder ihr hört meine Worte und tut sie und werdet weise, oder ihr hört meine Worte und tut sie nicht und werdet zu Narren. Die Bibel ist da sehr klar, es gibt nur zwei Seiten und die Entscheidung liegt bei mir, bei jedem Einzelnen. Und leider sind viele Kirchen und Gemeinden zu faulen Kompromissen bereit. Du musst ja nicht ganz in der Welt leben, aber du musst es auch in Sachen Jesus und Bibel nicht so fanatisch sehen. Pick dir einfach überall das Beste raus. Leute, das ist Schwachsinn! Sprüche 13 heißt es, wer mit den Weisen umgeht, der wird weise, wer aber der Torengeselle ist, der wird Unglück haben. Die zwei Seiten. Und in unserer Werbungs- und Unterhaltungsindustrie sind ein Haufen Narren, Toren. Ich spreche im Bild der Bibel, im Sinne der Sprüche. Sie haben Gott nicht im Blick und kein Verständnis für Gottes Wege. Und trotzdem folgen wir ihnen, wie wir uns anziehen, was wir uns reinziehen, worüber wir lachen, was wir tun, als wären sie der Umgang, den wir bräuchten, der uns gut tun würde. Wer aber der Torengeselle ist, der wird Unglück haben. Lasst uns genau überlegen, mit was wir unsere Zeit verbringen. Wir brauchen ein größeres Boot. Wir brauchen ein größeres Boot, damit unsere Reaktionen auf Umstände in unserem Leben immer mehr so werden, wie sie dem Charakter eines Christen entsprechen. Und der einzig erfolgversprechende Kampf im Umgang mit Versuchungen von Medien, Materiellem und Menschen ist ein Kampf auf Knien vor dem Kreuz. Der einzig erfolgversprechende Umgang mit Versuchungen von Medien, Materiellem und Menschen ist ein Kampf auf Knien vor dem Kreuz. Und am Küchentisch mit der aufgeschlagenen Bibel. Mit dem Gebet und der Einstellung, die sich festlegt, alles tun zu wollen, was Gott sagt. Und lassen zu wollen, was ihm nicht gefällt und deswegen mir schadet. Es gibt keinen anderen Weg, ein größeres Boot zu fahren. Einen Charakter zu bekommen, der richtig reagiert und agiert. Lasst uns füllen mit Dingen, die uns helfen, ein größeres Ja zu Jesus zu sagen. Lies Bücher, die dich weiterbringen. Wir haben auf der Homepage und in Church Tools so eine Bücherleiding. Schaut euch das mal an oder fragt nachher beim Kaffee jemanden, einen Mitarbeiter der Gemeinde, ey, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Was hat dich ermutigt? Hat dir im Glauben weitergeholfen? Welche Musik hörst du, die dir hilft? Mich inspirieren christliche Spielfilme. Ich habe reihenweise davon, verleih die gern. Es ist egal, was es ist. Hauptsache, es bringt dich näher zu einem ganzen Ja zu Jesus. Die richtigen Freunde. Und das müssen nicht nur Leute sein, die genauso alt oder jung sind wie du. Die genauso ticken wie du. Im Studium war ich in einem Rentnerhauskreis. Und das war gut für alle Seiten, alle Beteiligten. Da sind bis heute noch gute Kontakte da. Egal wer es ist, wenn das Leute sind, die ganze Sache mit Jesus machen, dann können wir uns gegenseitig inspirieren, ermutigen und weiterhelfen. Also auf der einen Seite will ich schauen, was meinem Ja zu Jesus wachsen hilft und auf der anderen Seite, was das zerfrisst. wo ich der Torengeselle bin, wenn ich mich mit Medienmüll oder sonstigem Müll fülle. Und zum Schluss will ich euch noch ein Zitat aus Mann mit Profil vorlesen. Christliches Denken erfordert ein bewusstes Ablehnen. Das heißt, dass du zu vielen Dingen Nein sagst. Ich bin mir der weisen Warnung bewusst, nicht Wörter wie alle, jeder und immer zu sagen. Seine eigenen Aussagen zu verabsolutieren ist gefährlich, aber ich tue es trotzdem. Es ist unmöglich für irgendeinen Christen, der den Großteil seiner Abende Monat für Monat, Woche für Woche, Tag ein, Tag aus verbringt, die großen Fernsehsender zu sehen, ein christliches Denken zu haben. Es ist unmöglich, das ist immer wahr, für alle Christen in jeder Situation. Ich denke, wir verstehen, was damit gemeint ist, auch wenn der Fernseher schon lange ausgestorben ist. Wenn wir ein von Jesus geprägtes Denken haben wollen, dann werden wir sorgfältig aussuchen, was wir konsumieren, was wir lesen, anschauen, worüber wir lachen. Nein, wir wollen keine neue Gesetzlichkeit, bitte, bitte nicht. Aber wir sollten wieder neu die Kontrolle über unser Denken selbst übernehmen. Was kommt hier rein und was kommt wieder raus? Wir verbringen so viel Zeit mit Dreck, während unsere Bibel verstaubt. Wenn wir den Mut wollen, den Josef hatte, dann brauchen wir die Hingabe zu dem Wort und den Wegen seines Gottes. Dann brauchen wir kompromisslose Hingabe zu dem Wort und den Wegen seines Gottes. Und wir brauchen ein großes Ja zu Jesus. Und das sagt man nicht nur einmal. Vor 15 Jahren habe ich Ja zu Christine gesagt. Sowas sollte man auch nicht nur einmal sagen. Sondern ein großes Ja heißt auch, viele kleine Nein zu sagen. Zum Beispiel zu anderen Frauen, nicht, dass die ständig zu mir kämen, aber oder angeboten, so rein theoretisch. Dieses große Ja wird durch viele kleine Ja ernährt, wo ich auch zu lernen habe, durch viele Nein eben zu anderen angeboten. Und ich kann dieses Ja nur am Leben halten, wenn ich immer wieder Nein sage. Nein zu allem, was mein Ja kompromittiert und kaputt macht. Deshalb die Frage an dich, hast du schon ein echtes, ein kompromissloses Ja zu Jesus Christus gesagt? Und wenn ja, was wirst du heute, was wirst du diese Woche tun, um dieses Ja zu stärken? Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du Ja zu uns gesagt hast, dass du deine Liebe in aller Kompromisslosigkeit gelebt hast, dass wir Frieden mit dir haben können, dass wir ein Leben in der gesunden Freiheit leben können, dass wir Mut kriegen können und gesunden Charakter. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst und dass du uns hilfst, darin zu wachsen. Danke dafür, dass du uns dabei nicht allein lässt. In Jesu Namen. Amen.